Werbung.
Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Werbung Ende.
Herzlich willkommen zu Blome und Pfeffer. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir reden hier auch über Politiker, die mal so richtig gegen ihre Kritiker und manche Medien abledern wollen und wo da eigentlich die Grenze zur staatlichen Zensur verläuft. In einem Land, in dem ja schon ziemlich viele Menschen sagen, dass sie nicht mehr wirklich frei das äußern können oder wollen, was sie denken. Mein Name ist Nikolaus Blome und mit mir ist Clara Pfeffer.
Und wir freuen uns sehr, dass wir heute diskutieren dürfen mit Bundesbildungsministerin und CDU-Politikerin Karin Prien und dem Journalisten und Moderator Jörg Thaddeus. Schön, dass Sie da sind.
Schön, dass wir hier sind.
Freue mich.
Und wir sprechen natürlich auch über den neuesten Wahnsinn von Donald Trump. Und da muss ich gleich zu Beginn mal eingestehen, dass Nikolaus Blome hier vor einigen Monaten geradezu hellseherische Fähigkeiten bewiesen hat. Sie haben ja gefordert, dass Donald Trump den Friedensnobelpreis für den Gaza-Geisel-Deal hätte bekommen sollen.
Hätte er mal besser.
Ja, vielleicht wäre uns dann jetzt das ganze Grönland-Gehabe verschont geblieben. Aber jetzt haben Sie eine klare Haltung dazu, wie Europa jetzt vorgehen sollte. Ihr Rant.
Donald Trump hat Deutschland schon wieder den Wirtschaftskrieg erklärt. Dabei hat er gerade erst einen sehr günstigen Zolldeal mit der EU bekommen. Aber den zerschießt er lieber, weil er den Nobelpreis nicht gekriegt hat und deswegen Grönland haben will, das aber zum EU-Mitglied Dänemark gehört. Lustig? Oder Schluss mit lustig? Deutschland und die EU haben schon oft eingelenkt, doch es bringt nicht viel. Unter Donald Trump bleiben die USA so rücksichtslos wie unberechenbar. Was will er als nächstes? Helgoland? Das Brandenburger Tor? Es ist Zeit, in Freundschaft dagegen zu halten. Mit Zöllen, Steuern, Regulierung oder mit großer Geste. Am Ende kann man Donald Trump immer bei seiner Sucht nach Show und Glamour packen mit einem Boykott der Fußball-WM in Amerika.
Ich habe durchaus Sympathien für diese Idee. Man könnte gleich Gianni Infantino noch einen mitgeben. Trump und Gianni Infantino mit einer Klappe schlagen sozusagen. Ich fürchte aber, das ist wieder typisch Europa, viel Symbolik, nicht so viel dahinter. Aber mal in die Runde gefragt, was würden Sie sagen? Sollten wir die WM, sollte Deutschland und die europäischen Mannschaften die WM in den USA, Kanada und Mexiko boykottieren?
Ich bitte ums Handzeichen.
Um Handzeichen, ja. Wer sagt ja?
Wer sagt ja?
Nein, ich sag nicht ja.
Also Sie sind nicht ich dafür, Frau Prien.
Das ist jetzt schon wieder sehr viel symbolische Kraftmeierei dahinter. Ich glaube, es ist eine ernste Situation und das ist auch nicht lustig, alles andere als lustig. Aber wir sollten klar sein, wir sollten aber auch besonnen sein und sollten das Instrumentarium, was wir als großer, starker Wirtschaftsraum haben, sollten wir nutzen, sollten uns aber nicht zu sehr in Symbolik verlieren, sondern sollten hier die Erwachsenen sein.
Was heißt das denn dann? Also andere Möglichkeiten sind ja mit Gegenzöllen reagieren. Auch da hat Deutschland und die EU heute gesagt, lassen Sie uns erstmal vorsichtig sein. Wir machen eins nach dem anderen. Wir versuchen es weiter mit Reden. Das versuchen wir jetzt seit Monaten. Also ich muss sagen, wir müssen, glaube ich, jeden Hebel nutzen, den wir finden können.
Die Frage ist ja, was heißt das, jeden Hebel nutzen? Wir haben sicherlich in der Zollpolitik mit Blick auf die auch von Europa ja gegenüber Amerika ja verhängten und jetzt im Moment noch ausgesetzten Zölle, haben wir ein Instrumentarium. Es gibt eine ganze Menge, was wir tun können, was auch den Amerikanern wehtut. Aber ich glaube, wir müssen dann noch mal draufschauen, was ist eigentlich die Motivlage von Trump, ob das was mit dem Nobelpreis zu tun hat oder vielleicht auch eher mit der innenpolitischen Situation, die er da versucht zu kaschieren.
Natürlich ist das nur eine Geste und nur Show, quasi ein Boykott einer großen Sportveranstaltung. Hat es allerdings auch schon mal gegeben, man erinnere sich,
gegenüber
1980
Russland.
Gegenüber Russland wegen des Einmarsches in Afghanistan. Damals gab es also keine oder wurden nur boykottierte Spiele in Moskau. Ich finde, man kann sich da sicherlich über die Zölle auch unterhalten, aber da betrifft es dann ja alle Menschen. Man würde den einen Mann, um den es geht, und am Ende geht es offenkundig ja immer nur um Donald Trump. dann wirklich sehr gezielt treffen können, wenn man diese Geste macht. Ich finde es jetzt gar nicht so abwegig. Ich finde es auch gar nicht so eine abseitige Diskussion, darüber nachzudenken, ob wir alle in ein Land fahren wollen. Im Übrigen, dass gerade einen ganz seltsamen Weg geht.
Aber man trifft ja alle an der Mitte, Blume. Das ist ja das Problem. Also man trifft ja die ganzen Fußballfreunde, die Leute, die sich sowieso an den Kopf greifen und denken, oh Gott, was ist politisch los, die so einen Eskapismuswunsch haben. Und die trifft man mit und die freuen sich auf das Fußballturnier.
Aber vielleicht würde ja Trump einlenken, weil wenn die Europäer wirklich absagen, dann sagen ja die Länder ab, Entschuldigung, die fast immer gewinnen.
Die Fußball spielen können.
Also
das weiß er doch gar nicht. Er kann die Stärke der Mannschaften, glaube ich, gar nicht wirklich beziffern, würde ich annehmen.
Die Amerikaner interessieren sich ja nun auch nicht wirklich für Fußball. Insofern weiß ich auch nicht genau, wie stark man da wen trifft oder ob wir uns nicht selbst...
Ich habe 2014 das Finale in Washington D.C. geguckt bei Freunden. Und dann war ich natürlich enthusiasmiert, weil ich dachte, wow, also hier, du fährst hier einen Weltmeister. Ich war ein bisschen angeberisch dem Taxifahrer gegenüber, ein schwarzer Mann. Und der sagte... Hier, euer Fußball. Ein bisschen unverständlich, aber ich habe ja gesehen, da sind Brüder, also andere schwarze Leute mit dabei. Das gefällt mir. Ich werde mich mal ein bisschen kümmern. Und das ist ja ein paar Jahre her. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, diesen Mann, der garantiert nicht Trump will, weil in Washington D.C. wählen, glaube ich, 8% Leute überhaupt Republikaner, diesen Mann zu enttäuschen, das fände ich schade. Und das darf man ja nicht vergessen. Es gibt ja die ganzen anderen Amerikaner auch noch. Es ist ja nicht nur Donald Trump.
Wobei, ich finde das ein total wichtiger Punkt. Also ich würde immer noch sagen, mit vielen Amerikanern verbinden uns gemeinsame Werte. Und wir müssen vor allem darauf achten, dass wir die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, zur Wissenschaft, in die Zivilgesellschaft, auch zu vielen bei Demokraten und selbst bei den Republikanern, dass wir die jetzt eher intensivieren und dass wir mit ihnen im Gespräch bleiben und nicht jetzt solche symbolische Akte auch noch den Konflikt auch noch verschärfen.
Aber sie können sich Herr Grün nicht wegnehmen lassen. Also Aufgabe der ganzen
Gottes
Konstitution.
Willen. Aber anders als 1980, sind die Russen waren da schon einmarschiert in Afghanistan. Das ist ja jetzt ist nicht der Fall. Und ich glaube,
noch ein bisschen Zeit bis zum Sommer.
Nee, ich glaube, jetzt ist es viel wichtiger, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Und man muss ihn schon ernst nehmen, Trump. Das ist, glaube ich, die Erkenntnis. Aber man muss jetzt auch dafür Sorge tragen, dass er erkennt, dass es dieses Vorgehen einfach auch nicht in seinem Interesse und auch nicht im Interesse der Amerikaner ist.
Ja, gut,
ich finde aber den Punkt interessant, dass Sie sagen, man muss mit den Amerikanern befreundet bleiben. Da stimme ich Ihnen komplett zu. Es gibt natürlich eine Hälfte dieses Landes, mit der wir nach wie vor dringend Kontakte pflegen sollten. Ich höre aber gerade von diesen Amerikanern auch in der Öffentlichkeit, dass sie sich eigentlich von den Europäern endlich mal ein bisschen Rückgrat gegenüber Trump wünschen würden. Also gerade von dort kommen ja die Stimmen, die sagen, warum lassen sich das eigentlich alle gefallen? Warum lässt die ganze Welt, macht die ganze Welt das mit? Also es ist doch schon Wahnsinn. Wir versuchen es immer wieder mit diesem Devoten, irgendwie kriegen wir das doch hin und es gelingt nicht und wir probieren es nochmal wieder. Das ist die Definition
aber,
von Wahnsinn.
Aber die Äußerungen waren doch klar jetzt.
Ich fand die Äußerung von Lars Klingbeil, also dem Vizekanzler, Finanzminister von der SPD, das fand ich gerade zu rühren. Wir lassen uns nicht mehr erpressen. Naja, wir sind aber erpressbar. Wirtschaftlich vielleicht sogar gar nicht mal so sehr, weil der europäische Markt, der EU-Markt größer ist als der amerikanische und die Handelspolitik ein Feld ist, wo Europa wirklich schlagfähig ist und handlungsfähig.
Aber, Blume,
aber es ist natürlich militärisch erpressbar. Das heißt, wenn Donald Trump einmal nur von der einen Seite des Klaviers auf die andere wechselt und sagt, was immer ihr jetzt mit den Zöllen macht, ist mir vollkommen gleichgültig, ich höre auf, euch zu schützen und dafür kriege ich Grönland. Dann stehen wir wirklich.
Wer hat denn hier über Grönland, wer hat denn da wirklich drüber gesprochen? Das ist doch der Punkt. Wir tun ja immer so, als seien wir so wahnsinnig schlau. Und Martin Schulz setzt sich dann hin und pöbelt rum. Aber tatsächlich ist es doch so, es hat sich doch niemand darum wirklich gekümmert. Wir haben doch hier niemals über Grönland gesprochen. Es gibt aber womöglich einen Grund, darüber zu sprechen. Es gibt womöglich einen Grund, die arktische Sicherheit, also ein paar Schritte weiter gedacht. Ich unterstelle nicht, dass Donald Trump so weit denkt. Aber es ist ein interessantes Thema. Und warum, ehe wir die Fußball-Weltmeisterschaft absagen, warum sagen wir nicht, lieber Donald, wir haben hier einen Marineverband, den stellen wir auf, den lassen wir da hochfahren. Die deutsche Marine hat Erfahrung.
Das nicht. Das wissen wir.
Das wissen wir nicht, weil wir es nicht ausprobieren.
Man muss es ausprobieren.
Ich glaube, man muss aber anfangen, ihn beim Wort zu nehmen. Und Donald Trump hat jetzt schon mehrfach gesagt, nein, we must own it. Also sie wollen es besitzen. Also
das
wir
ist
haben
halt
das
seine Denke und man muss ihn ernst nehmen. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch genügend, auch bei den Militärs in den Vereinigten Staaten, auch unter den Senatoren und Abgeordneten, die da eine deutlich andere Haltung zu vertreten. Und deshalb müssen wir die Gesprächskanäle jetzt weiter pflegen und wir sollten nicht dazu beitragen, die Situation zu eskalieren. Aber wir sollten uns natürlich das auch nicht bieten lassen. Und die Klarheit der Aussagen in den letzten Tagen, finde ich, haben da auch nichts zu wünschen übrig gelassen.
Das ändert nichts an der Tatsache, noch einmal, dass die Amerikaner, dass Donald Trump eine Karte mehr im Spiel hat.
Ja,
und das ist die militärische Karte. Und das weiß auch jeder am Tisch. Das weiß auch im Zweifel er selber und seine Gefolgsleute. Vielleicht halten ihn kluge Generäle davon ab, vollkommenen Wahnsinn zu betreiben und das militärisch zu versuchen. Aber die schiere Drohung, müsste die Europäer einknicken lassen. Und ich frage mich, ob das dann wenigstens endlich die Glocke wäre, die uns auf militärischem Gebiet aufwachen lässt, um zu sagen, wir brauchen eine komplett eigenständige,
absolut
unabhängige Verteidigung.
Und damit haben wir ja auch begonnen. Ich meine, wir haben ja eine drastische Veränderung auch der deutschen Politik, seit diese Regierung gestartet ist. Wir haben die Preisausnahme. Wir werden jetzt bis zu 5%. Wir verdoppeln unsere Verteidigungsausgaben ja jetzt schon. Und ich glaube, also wir jedenfalls haben den Schuss gehört. Und was wir jetzt brauchen, ist noch mehr gemeinsame europäisches Handeln. Und deshalb ist das Wichtigste auch, was Friedrich Merz jetzt tun muss, die Europäer eine gemeinsame europäische Linie zu gewährleisten. Und das ist eine große Aufgabe.
Aber glauben Sie wirklich, Frau Prien, dass das bei den Leuten angekommen ist, wenn ich diese Statistiken sehe, 16% der Deutschen wären bereit, ihr Land mit der Waffe in der Hand zu verteidigen? Da denke ich mir schon, hat das mit der Zeitenwende wirklich schon jeder begriffen? Und vor allen Dingen, da kann man der Regierung jetzt nicht zwangsläufig einen Vorwurf machen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das alles so angekommen ist. Was immer leicht geht, ist Reflexe gegen Trump auslösen und sagen, hier, guck mal da, jetzt hat er den Quatsch schon wieder erzählt, jetzt will er dies, jetzt fordert er das. Aber ob wir unsere Sachen wirklich in Ordnung haben, zugestanden, dass die Regierung versucht, die Bundeswehr aufzurüsten?
Es ist nicht zu Ende gedacht, denn wenn Sie natürlich die Amerikaner ersetzen wollen, auf Sicht, in einer eigenständigen Form, dann brauchen Sie, tut mir leid, habe ich irgendwann hier schon mal gesagt, dann brauchen Sie eine Atombombe. Weil das ist Teil der Abschreckung,
und
Teil
Europa
des
Europa hat ja Atombomben, insofern.
Die Franzosen haben und die Engländer haben auch.
Also aus guten Gründen, glaube ich sogar, ist das eine sehr nationale Sache, die man nicht teilen kann.
Das sind Dinge, über
die... Das kann man jetzt auch nicht der EU-Kommission überantworten. Der rote Knopf steht jetzt künftig in Brüssel. Never.
Nein, natürlich nicht. Das ist auch sehr kompliziert, weil irgendjemand muss am Ende auf den roten Knopf drücken können oder möglichst nicht. Aber es muss natürlich klar sein, wer dazu berechtigt wäre. Und das sind natürlich alles Themen, über die wir jetzt sprechen müssen. Und ich glaube, wir müssen die Bevölkerung viel mehr als bisher noch mitnehmen in der Debatte. Denn die Wahrheit ist natürlich Zeitenwende. Im Februar 22, das war eine tolle Rede des Bundeskanzlers, aber dann gab es keine wirklich öffentliche Debatte, und die müssen wir jetzt führen. Und die Frage von Verteidigungsfähigkeit, von Resilienz, übrigens ja auch nicht nur gegen militärische Angriffe, sondern auch gegen die hybriden Angriffe, die ja schon stattfinden. Es ist ja nicht so, dass wir über etwas reden, sondern da diese öffentliche Debatte müssen wir jetzt führen und müssen die Menschen gewinnen auf dem Weg, unser Land und unsere Freiheit verteidigen zu wollen.
Ist vielleicht, und damit kämen wir dann zu Ihrem Thema, Frau Ministerin, ist vielleicht auch ein Thema von Bildung.
Ja.
Ist vielleicht auch ein Thema, die Bundeswehr an die Schulen zu lassen. Ich kann mich erinnern, dass das jahrzehntelang unmöglich war, jemanden in Uniform auf den Schulhof zu lassen. Aber da alle Parameter, alle Indikatoren bei der deutschen Bildung im Moment nach unten zeigen und Sie die Bildungsministerin sind, erstmal Sie und Ihr Wort.
Für nahezu alle Herausforderungen und Probleme, vor denen Deutschland steht, ist Bildung der Schlüssel. Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit, Fachkräftemangel. Da müssen wir uns der Frage stellen, warum weisen Bildungstrends, ob sie IQB oder PISA oder anders heißen, in die falsche Richtung? Was können wir gemeinsam tun, um den Trend umzukehren? Deshalb hat die Bundesregierung die Bildung ins Familienministerium geholt. Wir müssen schon in den Familien bei früher Bildung und Sprachförderung ansetzen, um große Unterschiede bei den Startchancen wirksam anzugehen. Alle haben da ihren Teil der Verantwortung. Politik in Bund, Ländern und Kommunen, Kita, Schulen und Lehrkräfte bis zu den Hochschulen, aber auch Familien und insbesondere die Eltern.
Frau Prien, das ist sehr charmant und sehr diplomatisch, weil damit kann man leben. Aber ich habe mich gefragt, wäre das nicht eine Gelegenheit für Sie gewesen, total konservativ aufzutreten und zu sagen, doch, ich möchte, dass Goethe in der Originalsprache gelesen wird, nicht in einfacher Sprache, weil es ist Goethe. Ich möchte, dass ihr, liebe Kinder, schriftlich dividieren könnt. Ich lehne mich hier sehr weit aus dem Fenster, weil ich kurz darüber nachgedacht habe, wie gut mir das noch gelingen würde, müsste ich jetzt hier schriftlich losdividieren. Und es könnte
Wir haben keine Tafel mitgebracht.
Zum Danke, Herr Blome, weil es könnte ein Debakel werden, aber warum sind Sie da nicht schärfer und sagen, Freunde, das müsst ihr wissen, das ist mit Anstrengung verbunden, ihr müsst reinhauen, ihr müsst eine Leidenserfahrung machen.
Eine Leidenserfahrung?
Eine Leidenserfahrung, ja, natürlich.
Na ja, interessant. Wir nennen wir es mal Anstrengungsbereitschaft, aber ich würde...
ich ziehe Leiden zurück gegen Anstrengung.
aber gibt es eine Anstrengungsbereitschaft und wird die gemessen?
Naja, wir sind insgesamt leben ja in einer Gesellschaft, in der Leistung und Anstrengungsbereitschaft über viele Jahre nicht so hoch im Kurs standen. Und das hat auch vor den Schulen nicht Halt gemacht. Ich finde, wir müssen immer uns als Gesamtgesellschaft da an die Nase fassen. Es wird ja sehr schnell immer erwartet, dass die Schulen die Probleme dieser Gesellschaft lösen. Sie müssen es auch tun, ne? Also nicht, dass wir da klar sind. Aber ich will aber Ihre Frage beantworten, warum habe ich jetzt hier nicht auf den Putz gehauen, was ja viele meiner Vorgängerinnen gerne an so einer Stelle gemacht haben? Weil es nur gemeinsam mit den Ländern und den Kommunen geht. Wir leben in einem föderalen System, in dem wir Verantwortlichkeiten geteilt haben über mehrere Ebenen. Und ich bin im Moment gerade dabei, die Kolleginnen und Kollegen in den Ländern dazu zu gewinnen, dass wir hier eine gemeinsame Strategie entwickeln, weil es geht nur gemeinsam. Und ich bin auch der festen Überzeugung, wir müssen die Eltern und die Kitas mit an Bord kriegen, weil sonst kriegen wir das nicht hin in einem Land, in dem wir so große Herausforderungen etwa mit Zuwanderung oder auch mit völlig veränderten Erziehungsmethoden mit sozialen Medien, ich habe jetzt mal drei Punkte genannt, haben.
Können Sie denn diesen Trend zur Absenkung der Anforderungen, und so muss man das ja über alles betrachtet zumindest verstehen, können Sie diesen Trend stoppen? Will ihn überhaupt jemand stoppen? Also die ganzen Beispiele, da kann man ja noch mehrere dranhängen.
Also die bayerische KMK-Präsidentin, die jetzt in dieser Woche ihr Amt übernimmt, die hat als eine ihrer zentralen Themen zum Beispiel mehr Leistungsbereitschaft an Schulen sich auf die Tagesordnung gesetzt. Insofern glaube ich schon, dass es bei vielen Kultusministern auch die Erkenntnis gibt, wir dürfen nicht Chancengerechtigkeit gegen Leistung ausspielen, sondern beides muss funktionieren in unserem Land. Wir haben lange Jahre politische Debatten geführt. Da hieß es, naja, wenn wir die Anforderungen ein bisschen absenken, dann ist das auch besser für die armen Kinder, die es schwerer haben. Ich glaube, das ist genau falsch rum. Ich glaube, man muss Kinder fordern.
Ich muss da gleich rein.
Ja, bitte, gehen Sie rein, aber Sie haben mich ja gefragt. Also
ich finde diese Erzählung, dass junge Menschen heute keine Lust mehr haben, Leistung zu erbringen. Es steckt immer wieder dahinter das Gefühl, dass die Leidensbereitschaft oder die Anstrengung eben nicht mehr so da ist, wie das früher mal der Fall war. Und wir mussten früher noch schriftlich dividieren. Deshalb sollen die jungen Leute das heute auch noch machen. Obwohl sich zum Beispiel jetzt in diesem Fall einfach herausgestellt hat, das haben Pädagogen ermittelt, dass es besser für das Lernverständnis ist, andere Methoden anzuwenden. Denn ja, Dinge entwickeln sich weiter. Ich finde auch Goethe in der Originalsprache gute Idee. Aber gerade in der Mathematik und in den Naturwissenschaften gibt es einfach Fortschritte und die muss man auch in der Schule anwenden. Deswegen finde ich dieses Beispiel wirklich ein bisschen peinlich an der Stelle. Und wenn es um Leistung geht, wenn wir wirklich von uns behaupten wollen, wir seien eine Leistungsgesellschaft, an der nach Leistung dann eben auch Erfolg ermittelt wird, dann müssen wir das auch zulassen. Und das Problem ist ja heutzutage, dass eben nicht die besten Schülerinnen und Schüler nachher die besten Berufe haben und auch das entsprechende Geld verdienen. Also diese Durchlässigkeit ist einfach nicht da.
Das relativiert es wieder. Ich erinnere mich, dass die Kollegen vom RBB vor einiger Zeit eine kleine Straßenumfrage gemacht haben. Oder keine Straßenumfrage, das waren Abiturienten in so einem Museum. Und die meisten von denen kannten Helmut Kohl nicht. Das muss man dazu sagen, Berliner Abiturienten und Abiturienten. Und dann haben wir uns aber hinterher gefragt, ja, muss man den kennen? Frage ich jetzt. Muss man, Herr Blume. Das ist die Frage. Ist
also nicht, weil ich großer Fan gewesen wäre, aber übergroßer Fan.
Aber darf ich trotzdem noch mal auf dieses Mathematikbeispiel
zurückkommen? Wir waren bei der Frage, unterstellen wir den jungen Leuten, dass sie nichts mehr leisten wollen? Das ist gar nicht der Punkt. Ich glaube, das war auch nicht Ihr Punkt.
Nee, überhaupt nicht.
Sondern die Frage ist, werden die Ansprüche gesenkt? Also Nordrhein-Westfalen hat alle Schulen geschlossen, weil es am Abend vorher eine Glatteiswarnung gab.
Das ist zum Glück nicht so schlimm gekommen, wie gedacht.
Naja, gut, aber erstmal dann schon mal prophylaktisch alle Schulen zu schließen. Ich glaube, Bundesjugendspiele wurden mindestens zeitweilig dann nicht mehr bewertet. Und es war egal, in welche Richtung.
Aber Herr Blum, ich weiß, dass mit dem differenzierten Betrachten der Dinge ist für manche Formate schwierig. Aber
hier
ist das anders und deshalb will ich bitte zu...
Deshalb sind Sie gekommen.
Genau. Frau Pfeffer, Sie haben natürlich vollkommen recht, auf das halbschriftliche Dividieren zu setzen, war eine Empfehlung der Bildungsforschung. Das heißt aber, das sind aber dann Mindestanforderungen, die gestellt werden. Natürlich können die Bundesländer auch weiter sagen, und vor allem die leistungsstärkeren Schüler sollen auch schon in Klasse 4, sollen bitte auch schriftlich dividieren. Das tun ja auch viele Bundesländer. Und es ist so ein bisschen unfair gegenüber der Kollegin in Niedersachsen, weil die ist den Empfehlungen gefolgt. Und weil das halbschriftliche Dividieren, damit vermittelt man eben Rechenregeln. Und das Problem bei der Mathematik ist, wenn man nur auswendig lernt und nicht versteht, worum es geht in der Mathematik, dann wird das auch in den späteren Jahren schwierig. Trotzdem würde ich sagen, die leistungsstärkeren Schüler sollen die Chance haben, auch in der Grundschule schon schriftlich dividieren zu lernen. Und dagegen spricht auch gar nichts. Bei den Bundesjugendspielen ist es ganz ähnlich gewesen. Der DOSB hat empfohlen, eine bestimmte Wettkampfart für die Klassen 3 und 4 nur für die Leichtathletik und fürs Schwimmen zu verändern. Ich habe das übrigens inzwischen in Verhandlungen mit dem DOSB wieder zurückgedreht. Wir sind jetzt wieder bei dem Status quo ante. Ja, es wird, ja, es wird aber darüber berichtet natürlich keiner, weil das total uninteressant ist, weil es das Klischee nicht mehr erfüllt.
Wir können ja nur Zeichen lesen. Wir sind ja nicht jeden Tag an der Schule.
Ja, deswegen, das verstehe ich.
Völlig richtig, diese Klage, die Jugend ist dumm, die ist wirklich althergebracht und abgeschmackt. Aber dann liest man eben, dass im Land Brandenburg Polizeianwärter auftauchen, die ein Diktat ausfüllen müssen mit 20 Begriffen und lange Zeit durften, glaube ich, da 10 Fehler drin sein. Da hat man sich gedacht, oh, wir müssen das Diktat leichter machen, weil die 10 Fehler bei 20 Begriffen schafft keiner. Und da denke ich mir, irgendwo hapert's, dann kommt die Wirtschaft und sagt, was bringt dir, was das Schulsystem liefert uns, was für Leute denn hier, was können die denn alles nicht?
Das ist aber eine Frage, wie früh man anfängt zu fördern. Da wäre ich mit dabei. Ich glaube, die Entscheidung, über welche Weiche nachher die Kinder gehen oder die Jugendlichen, die wird ganz früh gestellt.
Das ist aber eine Frage der Schwerpunktsetzung in Schule. Wie wichtig findet man eigentlich richtiges Schreiben? Und das ist eben über viele Jahre so gewesen, dass, es ist über viele Jahre in manchen Bundesländern so gewesen, dass man gesagt hat, kreatives Schreiben ist wichtig, richtig schreiben ist nicht richtig.
Gibt es auch Pädagogen, die dafür ihre Gründe haben.
Wir sind aber inzwischen wieder an dem Punkt, wo wir sagen, nein, richtig schreiben lernen ist eine der basalen Kompetenzen. Das müssen Kinder schon lernen in Schule. Und lesen müssen sie auch lernen. Und
müsste man dann das ganze Geld, was man hat, nicht in diese Kita Struktur kippen, also in die vorschulische Struktur, damit die Kinder beschulbar, wie es so schön heißt, in die Schulen
man
kommen.
Man muss mehr in die frühe Bildung und
Wann
weniger.
Wann macht das die Bundesregierung?
Naja, die Bundesregierung hat sich ja vorgenommen, in das Thema Sprachdiagnostik und Sprachförderung Geld hineinzustecken, auch außerhalb ihrer Zuständigkeit. Und wir sind dabei, ja im Moment gerade mit den Ländern genau über diese Frage zu verhandeln. Wie können wir sicherstellen, dass in jedem Bundesland Sprachdiagnostik verpflichtet stattfindet und auch Sprachförderung und wenn es notwendig ist, auch zusätzlich also in vorschulischen Settings zu machen. Das ist ja unser Plan. Und das ist auch, sagen uns übrigens alle Wissenschaftler, das müssen wir machen. Und die Länder müssen überlegen, ob sie tatsächlich wie bisher mehr Geld pro Schüler in die weiterführenden Schulen stecken oder ob es nicht sinnvoller ist, diese Pyramide umzudrehen und zu sagen, wir stecken mehr Geld in die Grundschulen. Das sind alles Themen, über die ich mit den Ländern im Moment gerade spreche. Und das ist auch genau der richtige Weg.
Clara Pfeffer hat übrigens noch einen Gedanken, wie man das Problem lösen könnte, nämlich einfach mehr Geld herbeizuschaffen. Ja, ist ja auch eine Idee zumindest. Ja, indem man die Reichen besteuert, um es dann womöglich...
Mehr Geld ist super, aber allein, man muss auch das Richtige machen.
Clara Pfeffer, sagt uns jetzt, was das Richtige ist.
Die Deutschen sollen endlich mehr arbeiten und weniger krank feiern, sagt der Kanzler. Von den Erben spricht er nicht. Die sollen weiter ohne jede Arbeit feiern dürfen. Wer heute Erbschaftssteuer zahlt, bekommt entweder zu wenig oder war nicht clever genug. Und jetzt warnt die Union vor einem angeblich leistungsfeindlichen SPD-Reformvorschlag. Beim Bürgergeld wird jeder Euro zur Gerechtigkeitsfrage. Bei Millionen Erbschaften heißen Milliarden Steuergeschenke plötzlich Standortsicherung. Besonders laut ruft mal wieder die CSU. Während das Bundesverfassungsgericht schon mehrfach mehr Gerechtigkeit gefordert hat, kämpft die CSU seit Jahrzehnten dafür, dass alles so bleibt, wie es ist. Wer arbeitet, zahlt. Wer erbt, verhandelt und vermeidet.
Tja. Ich verstehe, dass soziale Gerechtigkeit für Sozialdemokraten ein wichtiges Thema sind.
Ich bin keine
Sie offensichtlich auch. Aber ehrlicherweise geht es doch im Moment um was anderes. Nämlich um die Frage.
Aber Sie arbeiten mit den Sozialdemokraten zusammen, dachte ich.
Sie haben ja keine andere Wahl.
Ja, ich bin in der Koalition und deshalb teile ich natürlich auch nicht alle Positionen, sondern ich bin der Auffassung, dass wir uns vorrangig jetzt um die Wettbewerbsfähigkeit kümmern müssen und nicht wieder um die Frage der Umverteilung. Und ich glaube, dieses Gegeneinander ausspielen von Gruppen. Das bedient zwar erstmal so Sozialneidreflexe, aber am Ende führt das doch zu nichts. Und der Vergleich zwischen Bürgergeld und Erben ist doch auch viel zu kurz gesprungen. Beim Erben geht es um die Frage, wie besteuere ich erarbeitetes Einkommen ein zweites Mal und wie besteuere ich erarbeitetes Vermögen, das und wir differenzieren ja zwischen Privatvermögen und Betriebsvermögen. Und beim Betriebsvermögen sind wir deutlich großzügiger, weil wir ja wollen, dass in den Betrieben die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Und beim Bürgergeld geht es darum, dass wir das Steuergeld, das andere zahlen, an Menschen, die es brauchen, verteilen wollen, aber eben nicht an die, die arbeiten können.
Trotzdem wird natürlich aus einer Ungleichheitsfrage und das Vermögen ist ungleich verteilt in Deutschland. Die Schere geht nicht auf, aber sie geht auch nicht zu.
Es ist aber vor allem durch das Erben sehr ungleich verteilt. Das ist ja das große Problem.
Das Erbe trägt dem bei, das stimmt, da können wir jetzt schon im Duett singen. Mhm. Und möglicherweise kippt das irgendwann in eine Gerechtigkeitsfrage. Der Punkt ist halt nur, wann.
Ja, also wie viel Ungleichheit? Aber warum? Leute. Warum bringt man das jetzt auf? Im Ernst? Ich stelle mir die Familienunternehmer vor, die unter so einem Druck stehen, wie die im Moment stehen. Da muss man irgendeinen anrufen und dann erklären die einem
das. Das stimmt
nicht. Natürlich stimmt
es. Es gibt sehr viele Familienunternehmer und auch andere Unternehmer und sehr reiche Menschen, die vererben, die sagen: Bitte besteuern Sie uns endlich mal richtig.
Aber ich habe vergangene Woche mit dem Unternehmer NRW gesprochen und die Unternehmer NRW, Metall NRW, die haben eine Befragung bei den Unternehmen gemacht, die bei ihnen zusammengeschlossen sind. 95.000 Beschäftigte macht das insgesamt aus. Und die haben gesagt, da sind 14% oder 16% der Firmen, ich weiß nicht mehr, ob es 14 oder 16 sind, die sagen, für uns sieht es ganz einigermaßen gut aus. Für alle anderen sieht es katastrophal aus. Das ist ja viel beschrieben. Egal. Und dann hinzukommen und zu sagen, ein junger Mann wie Tim Küssendorf, der SPD-Generalsekretär, in dieser krisenhaften Zeit ist das Beste, was mir einfällt, ist an die Erbschaftssteuer ranzugehen und schöne Bilder zu zeigen von irgendwelchen Erben, die sich auf Yachten gut gehen lassen. Was ist das für ein Verständnis von Unternehmertum? Wenn wir den Leuten die ganze Zeit heimleuchten, die hier noch versuchen, irgendwas in Gang zu halten, herzlichen Glückwunsch.
Und ich meine, die größte Teil der Unternehmen in Deutschland sind kleine und mittelständische Unternehmen. Und da ist
und
es
die
eben,
sollen ja auch verschont werden.
Naja, aber dann ist die Debatte. Dann frage ich mich, warum man überhaupt diese Debatte führt.
Naja, es geht um extrem große Vermögen, die wir wirklich fast unbesteuert durchgehen lassen.
Erstmal die Frage der Wettbewerbsfähigkeit.
Jens Spahn sagt, dass diese Schlupflöcher natürlich eine Gerechtigkeitsfrage sind.
Und Jens Spahn sagt, lass uns das Urteil des Bundesverfassungsgerichts abwarten.
Genau. Das muss man ja sowieso tun.
Genau.
Aber
deshalb jetzt zur Ende über bessere Rahmenbedingungen für die deutsche Wirtschaft sprechen, über die Frage, wie schaffen wir es aus dem Wachstum.
Da würde einem wirklich als allererstes einfallen, nicht die Erbschaftssteuer. Ich bin ja auch kein Fan der Erbschaftssteuererhöhung. Ich glaube nur, dass jetzt auch das Wachstum zu ziehen, da muss die Bundesregierung noch ganz andere Sachen machen. Und dann sind wir natürlich sofort bei Friedrich Merz und so sind wir alle viel zu oft krankgeschrieben, arbeiten wir nicht genug. Das sind die Hebel, die man bewegen muss. Und die Erbschaftssteuer, glaube ich, wird weder das Wachstum abwürgen,
Wir haben eben über Leistungsanreize gesprochen und es gibt tatsächlich schon ganz gute Erhebungen dazu, dass große Möglichkeiten, großes Vermögen zu erben, nicht gerade ein Leistungsanreiz sind für diejenigen, die es erben.
Wenn es nachher investiert wird.
Natürlich geht es darum, dass Unternehmervermögen...
Was ist das für eine Unterstellung? Das ist die Unterstellung,
Nein,
die ihr wollt schön bei Papa...
Lassen Sie mich einmal ausreden vorher. Es geht natürlich nicht darum, dass wenn Menschen etwas erarbeiten, und ich finde es genau richtig, ich finde immer diese Erzählung von wegen, das wäre dann doppelt besteuert und so, der Erbe selbst hat ja noch nichts geleistet und muss dann eben Steuern zahlen. Und es geht ja genau darum, dass es einfach gerechter ist. Es ist nämlich heute so, dass diejenigen, die ein mittleres oder kleines Vermögen erben, zahlen richtig dick Steuern drauf und diejenigen, die sehr viel bekommen, zahlen gar nichts. Und das kann doch einfach nicht richtig sein. In Zeiten, in denen wir wirklich auf den Zusammenhalt dieser Gesellschaft achten müssen.
Aber wir differenzieren ja nicht zwischen großen und kleinen Erbschaften, sondern wir differenzieren zwischen Privatvermögen und Betriebsvermögen. Und beim Betriebsvermögen was passiert denn, wenn Sie in einem Familienunternehmen, in einem kleinen und mittelständischen Unternehmen, wenn Sie da das anfangen, das Betriebsvermögen zu besteuern, dann müssen Sie halt einen von mehreren LKWs verkaufen,
ist jetzt ziemlich auch gut vermeiden, wenn man das zum Beispiel stundet über viele
aber
Jahre.
Aber das tun wir ja auch. Wir haben ja Stundungsregeln.
Darf ich noch einmal auf das W-Wort zurückkommen? Und das alles, was die Bundesregierung, was die Gesellschaft jetzt im Moment zu leisten hat, ist ja Wachstum zu erzeugen, möglichst ökologisches Wachstum meinetwegen, um aus dieser Krise rauszuwachsen, wie die dieses Land noch aus jeder einzelnen Krise rausgewachsen ist und nicht rausgeschrumpft ist. Und jetzt gibt's minimalste Anzeichen, dass das Wachstum ein bisschen größer wird in diesem jetzt gerade begonnenen Jahr. Aber warum nennt der Bundeskanzler das jetzt Chefsache? Das heißt doch für mich vorher was Nebensache oder irgendwas anderes.
Also ich glaub,
aber hat er jetzt erst begriffen? Also kann ja nicht wahr sein, dass der Bundeskanzler jetzt erst begreift, dass das das Wichtigste ist, was er leisten muss, nämlich Wachstum.
Nee, aber das stimmt. Also das ist auch wirklich wieder so eine Unterstellung, die ja so nicht
aber
zutreffend
ist. Aber das Zitat stimmt in Chefsache.
Ja, Chefsache bedeutet, dass man hat ihm ja unterstellt in den letzten Monaten, er würde sich zu sehr um außenpolitische Themen kümmern. Da muss man ehrlicherweise sagen, wir haben eine so zugespitzte, krisenhafte außenpolitische Situation, dass das auch notwendig war. Und er ist derjenige, der in der Lage war, und das war notwendig, auch in Europa wieder zu einer gemeinsamen, schlagkräftigen Position zu kommen. Und jetzt, was er damit ja zum Ausdruck gebracht hat, ist, er sagt, ich weiß, Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, Wachstum, das ist die absolute Priorität und um die kümmere ich mich auch selber. Und das ist ja nicht so, dass er sich vorher nicht darum gekümmert hätte. Die meisten Gesetzgebungsvorhaben, die wir auf den Weg gebracht haben, haben ja was mit der Wettbewerbsfähigkeit auch bisher schon zu tun. Und insofern ist es richtig zu sagen, Priorität für ihn und auch für die gesamte Bundesregierung ist die Frage des Wachstums und der Wettbewerbsfähigkeit.
Und natürlich ist Wachstum die Grundlage, Wirtschaftswachstum ist die Grundlage dafür, dass es diesem Land wieder besser geht oder weiterhin gut geht. Es ist ja auch immer die Frage, von welcher Annahme man da ausgeht. Aber dass wir unseren Wohlstand erhalten können, dafür müssen wir nun mal wachsen. So funktioniert unser System. Aber man muss beim Wachsen schon auch immer gleich mitdenken, wer wächst und wer davon profitiert.
Und am Ende muss es gerecht zugehen.
Nein, das muss man nicht. Was man im Moment merkt, ist, dass keine Partei, die von Wirtschaft wirklich was versteht, noch in diesem Parlament vertreten ist, weil die beiden regierenden Parteien, verzeihen Sie, Frau Prien, sind aus meiner Sicht zwei sozialdemokratische Parteien. Gott. Und die Gerechtigkeits... ja, hat Ihr Parteischwesterchen nicht schön die Mütterrente verballert, die Pendlerpauschale, was soll das?
Dieser ganze... Bleiben Sie mal bei dem Wachstum.
Das Wachstum muss Leute inspirieren, dass sie Unternehmen eröffnen. Und ich kann nicht hingehen und mache wie die SPD erstmal eine Werbekampagne und sage, da guckt ihr euch an, die Erben, irgendwelche Leute profitieren, wir müssen irgendeine Gerechtigkeitsfrage auf. Wozu haben die denn das Sondervermögen für Gerechtigkeitsfragen, Frau Pfeffer, für angebliche Gerechtigkeitsfragen, weil man die ganze Zeit irgendwelche Leute pampern muss? Nein, muss man nicht. Man muss Leute inspirieren, dass sie Wirtschaft treiben in einem Wirtschaftsland.
Man kann ja das eine tun und das andere nicht lassen. Schauen wir uns mal kurz an, warum wollen wir denn wachsen und unseren Wohlstand erhalten? Damit wir unsere Demokratie stabil halten. Das wäre, glaube ich, eine Sache, die uns wichtig ist und damit es uns hier gut geht. Die USA zum Beispiel sind gewachsen. Ist es dort jetzt besser zu leben? Ich glaube nicht für die allermeisten Menschen. Es muss doch darum gehen, dass es den Menschen besser geht durch das Wachstum. Das ist doch das Ziel.
Den Amerikanern geht es nicht zwangsläufig besser im Moment?
Nein.
Denen geht es aber auch wirtschaftlich nicht besser. Das wird ja Donald Trump hoffentlich auf die Füße fallen.
Jetzt, zuletzt. Ja, aber ja, wenn man uns jetzt mal einen Zeitraum von 10 Jahren anschaut, in denen Deutschland eben so massiv im Vergleich verloren hat. Darum geht es ja.
Sitzen wir vier hier und machen ein Unternehmen auf? Oder warum würden wir vier, die wir hier schön beim RTL sitzen, davor zurückschrecken, ein Unternehmen aufzumachen? Weil wir um den Regulierungswahn wissen. Weil wir wissen, wie schwierig das ist. Weil wir wissen, wie kompliziert das ist. Weil wir wissen, wie leicht man sich da verheben kann. Und dann kommt die
großen Firmen nicht genug investiert in dieses Land, habe ich manchmal das Gefühl. Und das müsste sich ändern. Denn weder wird der Staat es mit seiner Knete, den Schulden, rausreißen, noch wird man es über die Erbschaftssteuer lösen können, sondern es werden die Unternehmen sein müssen, die investieren und vielleicht auch mal einen über den Durst investieren. Tut mir leid,
da bin ich irgendwie vergleichsweise...
Die Staatsquote ist einfach zu hoch in Deutschland, das muss man einfach sagen.
Bitteschön.
Und die privaten Unternehmen investieren zu wenig. Und warum tun wir das? Ich finde es auch wichtig, dass Sie das nochmal sagen, weil wir gern auch unseren Sozialstaat möchten wir gerne erhalten. Aber wenn wir es nicht schaffen, Wachstum zu erzeugen, dann wird das nicht möglich sein. Und übrigens auch noch ein anderer Punkt, um nochmal den Bogen zu schlagen, auch unsere außenpolitischen Einflussmöglichkeiten hängen von unserer Wirtschaftskraft ab. Wir sind ja, ne, Sie haben ja darauf hingewiesen, wir sind ja nicht die Riesen in Sachen Verteidigung, aber wir könnten im internationalen Konzert auch der großen Mächte mitspielen, Deutschland und Europa gemeinsam, wenn wir wirtschaftlich stark sind. Und deshalb müssen wir es auch wieder werden.
Und jetzt hat, glaube ich, jeder an diesem Tisch sich hoffentlich frei gefühlt, seine Meinung zu sagen. Jörg Thaddeus hat trotzdem an der einen oder anderen Stelle das Gefühl, dass es mit der Meinungsfreiheit in Deutschland schwierig geworden ist. Wir freuen uns auf Ihren Rant.
Ich glaube nicht, dass Ministerpräsident Daniel Günther im großen Stil Zensurbehörden einführen möchte. Aber er hat eine Vorstellung von den Deutschen offenbart, die so bedrückend wie verbreitet ist. Wir sind hilflos. Wir werden infiltriert und sind dem Hass ausgeliefert, wenn der Daniel nicht auf uns aufpasst. In Deutschland haben mehr als 20% der Menschen einen Hochschulabschluss. 2,5 Millionen haben einen Meisterbrief zu Hause. 8 Millionen Deutsche helfen aus freier Entscheidung im Ehrenamt. Das sind kluge, souveräne Erwachsene, die eigenständig Information von Agitation unterscheiden können. Die Meinungsfreiheit ist keine Schokolade, die uns Ministerpräsidenten in den Mund schieben, wenn wir schön lieb waren. Die Meinungsfreiheit ist im Artikel 5 des Grundgesetzes verbrieft, gilt für jeden und jede und soll uns vor allem vor dem staatlichen Zugriff schützen.
Das
finde ich schlüssig.
Das ist überraschend schlüssig, ja.
Den letzten Satz würde ich unbedingt unterstreichen wollen, aber die Unterstellung gegenüber Daniel Günther finde ich irgendwie auch weit hergeholt.
Ich glaube, da können wir uns vergleichsweise schnell darauf einigen, dass die Unterstellung, er hätte direkt, besonders ein namentlich gar genanntes, womöglich genanntes Medium zensieren und verbieten wollen, das ist, glaube ich, aberwitzig. Erstens ist Günther dafür nicht der Mensch und zweitens hat er das auch gar nicht gesagt. Das ist ihm, und dann bin ich bei dem Punkt, auf den ich hinaus wollte. Es ist eben so zusammengeschoben worden in der Schau oder in der Zitierung, sagen wir es mal so, dass es einen Moment lang so wirkte. Und das Ding hat dann wirklich Füße gekriegt. Da ist dann der DJV, also der Verband, drauf eingestiegen. Da sind diverse Professorinnen in der Zeit, in der hochmögenden Wochenzeitung, die Zeit drauf eingestiegen und haben dann hinterher erkannt, dass sie da ganz schön daneben gelegen haben. Und darum frage ich mich, was ist noch Journalismus? Was ist noch Meinungsäußerung? Oder gibt es irgendwann eine Grenze nur zum Denken? Eine Grenze jenseits derer, das tatsächlich zur Gefahr für die Gesellschaft und die Demokratie werden könnte?
Also ich finde, das ist relativ klar. Da, wo absichtlich und wissentlich gelogen wird, da ist die Grenze definitiv überschritten. Und das ist ja in dem Fall eindeutig so. Man hat
aber
etwas
Lügen
zusammengeschnitten.
Ist nicht verboten.
Naja, Lügen ist nicht verboten, aber es hat, na gut, wenn man dadurch den Ruf von jemand anderem schädigt oder jemanden beleidigt, dann eben nicht. Und darum geht es ja in diesem Fall. Man setzt Daniel Günther massiv unter Druck, weil man ihm eine Aussage unterstellt, die er nicht getätigt hat. Und das, finde ich, ist ein Riesenproblem und da darf man schon rangehen. Und ich finde es interessant, dass Sie sagen, natürlich sind wir alle mündige Bürger und es ist wichtig, dass wir selber wehrhaft werden und besser erkennen, was uns da eigentlich vorgesetzt wird. Aber wenn man mal so einen Test macht, ist das KI oder echt? Da bestehen aber 90% der Menschen nicht und erkennen das nicht. Man kann jetzt natürlich mit Bildung zum Beispiel da rangehen und versuchen, da weiterzugehen, aber die technologischen Mittel sind inzwischen so stark, dass ich das für mich nicht in Anspruch nehmen würde, dass ich das jedes Mal erkennen kann. Ich habe natürlich Mittel und Methoden gelernt nach einer langen journalistischen Ausbildung, aber ich finde das schon viel verlangt, weil was da so verbreitet wird und eben auch von hochgebildeten Menschen.
Was ist das für eine Konsequenz daraus, Frau Pfeffer? Was ist die Konsequenz daraus, dass dann irgendjemand auf uns aufpasst? Erstmal Daniel Günther meinte das anders. Daniel Günther hatte, glaube ich, an dem Abend, als er da bei Markus Lanz saß, einfach keinen guten Abend. Was mich daran hauptsächlich stört, ist diese Wahrnehmung, dass wir uns immer vor allem Möglichen fürchten müssen, vor allen Dingen vor der Demokratie. Sie wollen die Demokratie beschützen, dann fürchten Sie sich doch nicht davor. Dann lassen Sie doch die Unappetitlichkeiten der Freiheiten zu. Ich finde, dass wenn ich News angucke, das ist für mich nichts, weil ich erkenne, das ist größtenteils zusammengerührter Quatsch. Wenn ich aber andere Sachen angucke, wenn ich Jan Böhmermann angucke und der ruiniert Karrieren im ZDF, dann bin ich auch nicht entzückt. Dann denke ich mir, gut, gucke ich mir das auch nicht an. Aber die einen wie die anderen haben ihr Recht. Böhmermann darf rumtoben, News soll machen, was sie wollen, weil wir haben Freiheit. Das ist Demokratie.
Grenzenlos, das wäre jetzt die Frage.
Die ist relativ, genau. die ist natürlich recht begrenzt.
Also, ich glaube, wir kommen ja aus einer Zeit, in der der sogenannte Qualitätsjournalismus, und ich will das gleich mal einschränken, natürlich ist Journalismus kein, da gibt's ja kein geschützter Begriff. Insofern würde ich mir auch nicht anmaßen zu sagen, Sie sind einer und Sie sind keiner oder andersrum.
So ist es.
Das würde ich jetzt, das ist natürlich kein, diese Anmaßung werde ich mir verkneifen. Aber natürlich haben wir wahnsinnig davon profitiert, dass wir über Medien, die sich der Selbstkontrolle unterworfen haben, die sie einem Kodex unterworfen haben, schon, das funktioniert schon ganz gut.
Echt?
Und trotzdem haben viele Menschen, und das ist ja das, worauf Sie hinaus wollten, das Gefühl gehabt, eigentlich fühle ich mich gar nicht repräsentiert in vielen Medien, im Öffentlich-Rechtlichen nicht, aber auch bei den privaten, traditionellen Medien. Das ist ein Problem. Mhm. Wenn Menschen das Gefühl haben, sie finden nicht mehr statt. Und ich teile übrigens die These davon, dass man in Deutschland nichts mehr sagen darf, teile ich überhaupt nicht.
Nein.
Sondern man darf alles sagen.
Ist ja auch de facto nicht so.
Dass sie es besser bleiben lassen. Das ist ja auch schon eine Aussage über das Klima, des juristischen Zustand der Meinungsfreiheit, der ist ja völlig unbeschädigt.
Ich finde, es hat sich jetzt in den letzten 1-2 Jahren schon wieder etwas normalisiert dass wir einen eher linksliberal geprägten Mainstream in Deutschland hatten, das wird ja auch keiner ernsthaft bestreiten wollen. Und dass wir jetzt im Moment erleben, dass die Dinge sich wieder etwas pluralistischer entwickeln, das finde ich jetzt auch gar nicht so.
Ich würde da durchaus reingehen. Ich finde das immer interessant, weil ich selber als Journalistin in sehr vielen konservativen Medienhäusern gearbeitet habe und nicht den Eindruck hatte, dass es einen links-grünen, sozialdemokratischen Mainstream gab. Ich weiß, das wird dann immer auf die öffentlich-rechtlichen Medien irgendwie bezogen. Auch da gibt es keine wirklichen Studien, die das in irgendeiner Art und Weise, es gab mal eine Umfrage unter Volontären, was ja auch schon sehr speziell ist, sehr kleine Umfrage. Also es gibt keinen wirklichen Beweis dafür, dass das jemals der Fall gewesen war.
Ich arbeite seit 35 Jahren beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ich werde jetzt hier alles andere machen, als beim Konkurrenten oder Mitbewerber Nestbeschmutzung betreiben. Aber glauben Sie mir ganz sicher, dass wir froh sind, wenn es da keine Untersuchung gibt.
Deswegen kommt jetzt noch ein sehr wichtiger Punkt.
Ich wusste nicht, dass es eine Regel gibt, dass sich alle repräsentiert fühlen müssen. Die Medien sind ja als Kontrollinstanz gedacht. Wir wurden in diesem Land über die allermeiste Zeit konservativ regiert. Deswegen ist das vielleicht auch eine normale Konsequenz, dass Medien mehr darauf schauen. Auch das kann man sich mal überlegen. Ich finde es interessant, dass das dann immer so vorausgesetzt wird. Ich meine, die Medien sind ja nicht dafür da, die Medien, auch schon kompliziert, den Leuten nach dem Mund zu plappern. Also das ist ja auch nicht die Idee. Ich gebe Ihnen trotzdem recht, wenn das Gefühl entstanden ist, dass man nicht mehr alles sagen darf, dass die Konsequenzen zu groß sind. Dann sind wir wieder bei der Problematik, dass eben etwas entstanden ist, und das ist vor allem online der Fall, dass Leute als Cancel Culture bezeichnen, dass sie das Gefühl haben, wenn ich was sage, ist der Gegenwind so stark, dass ich mich nicht mehr traue, wieder rauszugehen.
Und das ist ja bei X zum Beispiel auch so. Ja, also davon, ich kann da ein Lied von singen. Lebt, ne? Also davon, das ist so.
Ja. Davon leben auch viele frisch gegründete Portale, die versuchen, diesen gesellschaftlichen Schwung in die andere Richtung, das Pendel kommt zurück, könnte man vielleicht sagen, richtig auszunutzen. Wir kommen nur nicht um die Frage rum am Ende, ob Daniel Günther mit Recht gesagt hat, um bei dem jetzt wieder anzulangen, dass es Feinde der Demokratie geben könnte oder gibt, auch unter den Medien. Und was machen wir dann, wenn wir unsere Demokratie verteidigen wollen? Oder ist das der Gedanke schon völlig falsch?
Das kann er doch gerne äußern, Herr Blume. Er kann das doch jederzeit sagen, wenn er das möchte, kann er das sagen.
Auch die,
ich würde den Leuten, ja, aber was hat das für eine Aussicht?
Ich würde den Leuten, ich meine auch nicht das Intelligenteste.
Genau, das ist einfach, was ist die Konsequenz daraus?
Das Verwaltungsgericht hat es ja gesagt, ne, dass eben die Presse und Meinungsfreiheit schützt auch die Feinde der Freiheit. Das war die Formulierung des Bundesverwaltungsgerichts.
So what, ja.
Das ist so. Und das ist eben eine Stärke und Schwäche der Demokratie gleichermaßen, dass wir auch Menschen gegenüber, die dieses System bekämpfen, wenn sie es nicht aggressiv und kämpferisch tun, dann haben wir sozusagen Lars.
Also auch das müssen wir aushalten. Und weil Sie vorhin so schön gesagt haben, Angst vor der Demokratie haben, es gibt eine große Mehrheit der Deutschen, die sich mehr Reglementierung in den sozialen Netzwerken.
Das entscheiden sie sich für Kinder und Jugendliche. Und das ist, und genau, das hat er gesagt. Und da hat er natürlich total recht.
Und damit haben Sie das letzte Wort. Hier durfte heute hoffentlich wirklich nochmal jeder das sagen, was er sagen wollte. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Zu dieser Uhrzeit nächste Woche sehen Sie Pina Atalay, und wir sind dann in 14 Tagen wieder für Sie da. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.